Deutschlandfunk Kultur heute.
Good evening.
Guten Abend. Der Grund, warum ich als Künstler arbeite, ist, Fragen zu stellen. Zu sagen, was soll das? Und nicht, um zu sagen, dass etwas ist. Denn wenn wir wissen, was wir tun, dann gibt es keinen Grund, etwas zu tun.
So ging eine der legendären Lecture-Performances los, nachdem Robert Wilson zuvor 3 Minuten lang an seinem Rednerpult geschwiegen hatte. 2017 war das in Dresden-Hellerau. Gestern ist der Regisseur im Alter von 83 Jahren gestorben. Gleich mehr zum großen Einfluss des US-Amerikaners auf die Theater- und Opernbühnen Deutschlands und der Welt. Außerdem haben wir einen Großen des deutschen Films. Wim Wenders wird demnächst 80 und hat eine große Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle bekommen. Wie man Shakespeare in Tirol inszeniert, das ist bei Romeo und Julia in Telfs zu erleben. Und es geht um zivilgesellschaftliches Engagement in Israel für Frieden, trotz Kriegs. Am Mikrofon ist Henning Hubert. Der US-amerikanische Regisseur für Oper und Theater, Robert Wilson, ist gestern nach kurzer, schwerer Krankheit auf Long Island, New York, im Alter von 83 Jahren gestorben. Gestartet war er im Theater als Vertreter der Avantgarde, etwa mit einem Theaterstück, das 1970 im Iran aufgeführt wurde und eine ganze Woche lang dauerte. 1976 dann war er Uraufführungsregisseur in Avignon von Philip Glass Minimal Music Oper Einstein on the Beach. Legendär ist auch die Fassung von Webers Freischütz zusammen mit Tom Waits am Thalia Theater, The Black Rider, als Musical. Auch Stücke von Brecht oder Wagner bearbeitete er und inszenierte sie abstrakt und zugleich bildstark, immer ausgehend von der Wirkung des Lichts. Die Salzburger Festspiele haben mit ihrem Nachruf eine ganze Liste seiner Inszenierungen herumgeschickt und in Salzburg ist jetzt auch live mein Kollege Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, welchen Sog hat denn Robert Wilson entwickelt mit seiner ja doch ganz eigenen Ästhetik?
Er hat einen Sog entwickelt für das Publikum erstmal, zumindest den Teil des Publikums, der das bis jetzt zuletzt eigentlich noch gutiert hat. Diese Farbräume, überwiegend dunkle Stimmungen, ins Bläuliche gehend oder mit Schwarz-Weiß zu arbeiten und dann plötzliche Lichtwechsel zu machen, diese stilisierten Gesten, die man immer wieder erleben konnte und die eben über weite Strecken wenig bis nichts Narratives hatten, die also ein Stück wie Lohengrin zum Beispiel nicht erzählt haben, nicht gedeutet haben, sondern die gleichsam eine Assoziation von Wilson als Angebot auch fürs Publikum gemacht haben. Und das ist natürlich in den letzten Jahren bei Opernproduktionen, das ist sehr, sehr viel, was er wieder gemacht hat oder was auch im Repertoire von Häusern sich eigentlich weltweit findet. Da ist es ins Kunstgewerbliche gegangen, da, weil die Mittel kennt man irgendwo dann schon. Und da war auch, glaube ich, diese Sogwirkung nicht mehr ganz so stark. Wobei ich vor ein paar Jahren noch erlebt habe bei einer Retrospektive in Paris, wo unterschiedliche Stücke zu sehen waren, unter anderem eines mit einem sehr langen Titel, den muss ich doch kurz vorlesen, das hieß I was sitting on my pay show, this guy appeared, I thought I was hallucinating. Und das ist ein Stück, das er vor über 50 Jahren mit Lucinda Childs, der engen Freundin und Choreografin, uraufgeführt hat. Das war damals an der Uni und da merkt man plötzlich, mit einer knallharten Ästhetik aus dem japanischen Theater entlehnt, mit minimalen Gesten, mit einem Assoziationstext, der zweimal nacheinander gesprochen wird, hochstilisiert. Das ist auch in Paris für mich unglaublich anstrengend gewesen, dem zu folgen. Und da merkt man, wo er herkommt, aus der radikalen Avantgarde. Und später kam dann eben der große Kunst- und Opernmarkt. Und das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt.
Er war ja nun auch mehr als ein Regisseur, entwarf ja auch die Bühnenbilder selbst, sorgte fürs Licht, das haben wir angesprochen, er malte. Ja, dieser strenge Arbeitsstil von ihm, hat das sich über die Jahre verändert? Wie würden Sie das beobachten oder war er sich von Anfang an treu?
Also dieser Formalismus, diese ganz eigene Sprache, das ist ja eigentlich so eine Sache, was in den Meistersingern von Nürnberg bei Wagner eine Rolle spielt, als der Hans Sachs dann sagt, stell dir die Regel selber auf, aber folg ihr dann. Und das ist einer der Künstler gewesen, die knallhart wirklich ihre eigene Ästhetik entwickelt haben und ein bisschen könnte man sagen, da zwar stehen geblieben sind, aber die das eben über Jahrzehnte einfach durchgezogen haben. Das ist unverwechselbar, beziehungsweise heute von vielen natürlich kopiert. Wie oft hatte ich ich auch schon die Assoziation, dass man irgendwo sitzt im Theater und sagt, ach, das ist ja ein bisschen wie bei Robert Wilson, aber die richtig guten, starken Abende, die hat halt nur das Original geschafft. Und das hat natürlich bedeutet, dass er auch sein Team zum Teil bis an die Grenzen gebracht hat, weil er ja ein super Perfektionist war. Also ich denke, dass das auch für die Theater immer eine Herausforderung war und eine Wilson-Inszenierung, bei dem die Gesten nicht stimmen. Ich habe das mal bei einer Wagner-Aufführung erlebt, die lange lag, wo dann die Protagonisten, die gar nicht mit ihm gearbeitet haben, die Gesten so ein bisschen fast parodiert haben. Das geht sehr leicht, dass es ins Komische abgleitet. Dann ist der ganze Zauber weg. Und ich habe ihn selber einmal erlebt bei einer Aufführung in Bochum, war das bei der Ruhrtriennale, Lachenmann. Da war er am Frühstückstisch und hat sich in Zeitlupe wirklich über 10 Minuten hinweg eine Art Frühstückssandwich kreiert mit noch einer Schicht drüber. Also ich konnte das ja leider nicht festhalten, dokumentieren. Das war so irre, das zu erleben, wie er für sich selber eigentlich eine Performance gemacht hat, hat das dann sehr schnell verspeist. Aber man hat da gemerkt, da ist wirklich Leben, Werk und alles aus einem Guss. Und einen Satz müssen wir vielleicht noch sagen, wo er herkommt. Er kam ja aus einem sehr, sehr heftigen, konservativen, reaktionären Elternhaus in Texas und er war homosexuell und hat damit sehr lange gehadert und musste sich dann künstlerisch freikämpfen. Also eine lange Karriere, die es auch zu Recht diesen wirklich als Karriere zu bezeichnen ist und einer der wirklich ganz großen, letzten großen, die wir haben, der jetzt dann doch leider gegangen ist.
Ein guruhafter Theaterlehrer auch. Jörn Florian Fuchs live zum Tod des Regisseurs Robert Wilson. 83 Jahre wurde er alt. Wim Wenders hat mehr als 60 Filme gedreht, Roadmovies, Dokumentarisches, Künstlerporträts von Pina Bausch bis Anselm Kiefer. Oft sind es einfach Orte, die im Fokus seines Interesses standen, eines Vielreisenden und Vielsehenden. Immer wichtig bei Wim Wenders Engel und die Musik, die seine Werke durchwebt. In Düsseldorf geboren, wollte Wenders eigentlich bildender Künstler werden. Nun ist er Filmemacher, Bildkünstler. Am 14. August wird er 80 Jahre alt und die Bundeskunsthalle schenkt Wim Wenders deshalb eine Ausstellung. Für Bonn hat der Autorenfilmer einen eigenen Raum gestaltet und einen langen Audioguide erstellt. Susanne Lurwig ist ihm nahe gekommen, mit dem Mikro und mit den Ohren.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin Wim Wenders und heiße Sie in meiner Ausstellung willkommen.
Nicht nur die ersten Worte des Audioguides der Ausstellung sind ausgesprochen einladend, sondern auch das erste Motiv. Ein Bild von Bruno Ganz in seiner Rolle als Schutzengel Damiel in dem ikonischen Film »Der Himmel über Berlin«. Ein Bild, das die Besuchenden direkt in den Kosmos von Wim Wenders transportiert, wie Kuratorin Susanne Kleine erläutert.
Und das Bild von Bruno Ganz mit den Flügeln, Himmel über Berlin, ist, glaube ich, etwas, was im allgemeinen Bildgedächtnis ist.
Engel spielen eine zentrale Rolle im Werk von Wim Wenders. Sie sind in Ausschnitten aus »Der Himmel über Berlin« und »In weiter Ferne so nah« genauso zu sehen, wie auch durch ein kleines Fenster im Ausstellungsraum. Die Flügel von Damiel liegen hier einsam und ergreifend im Kies. Eines von vielen Details in der umfangreichen Ausstellung, die sehr viel mehr ist als ein Rundgang durch Wim Wenders Filmschaffen. Denn die Kunst des Sehens übte dieser zunächst auf ganz andere Weise.
Ich wollte ja dann lange, lange Zeit Maler werden, weil ich dachte, das ist die schönste Art zu sehen. Die sehen am meisten, weil ich vom Kino nicht viel wusste. In Deutschland der 50er, 60er Jahre gab es keine Filmkultur. Und dann habe ich dann erst beim Umzug nach Paris einen anderen Blick auf das Kino bekommen, wo ich zwar auch gemerkt habe, da war auch noch viel von der Malerei drin, aber es war halt umfassender.
Geboren in Düsseldorf als Sohn eines Chirurgen wächst Wim Wenders später im Ruhrgebiet auf. Seine Umgebung sieht er sich früh genau an, malt sie und orientiert sich an großen Vorbildern aus der Kunstgeschichte. Frühe Zeichnungen, die unter anderem an Paul Klee erinnern, hängen neben Collagen die Verbindung zum Dadaismus einer Hannah Höch wachrufen. Wer Wim Wenders Filme sieht, folgt auch einer Reise durch die Kunstgeschichte, Susanne Kleine.
Das ist eine Reise, die geht von Frührenaissance-Malerei, Bellini, über die barocke Malerei bis hin zu Paul Klee, später dann aber auch Wohls oder Mark Rothko, Kandinsky, Jan van Meer, das Mädchen mit dem Perlohrring. Das ist auch eins der größten Zitate, die er in dem Film Bis ans Ende der Welt eben nutzt, oder eben Edward Hopper.
Es ist diese kongeniale Verbindung von bildender und Filmkunst, die Wim Wenders schon früh so einzigartig und weltweit bekannt gemacht hat. Sein Wunsch, immer Neues kennenzulernen, die Welt zu bereisen, haben seinen Blick für besondere Orte geschärft und sie begann schon im zarten Alter.
Meine erste Reise alleine war mit 5 Jahren. Da bin ich zum ersten Mal alleine in einen Zug gesteckt worden. Gar nicht so weit von Düsseldorf bis Warendorf. Es waren 3-4 Stunden, war ein langsamer Zug. Am Fenster gesessen, war für mich selbst verantwortlich. Ich weiß es noch sehr genau, weil meine Mutter mich zum Zug gebracht hat und dann ich mich schon wochenlang darauf gefreut hatte und dann hatte ich auch so ein Ticket um den Hals und da habe ich immer gedacht, sobald sie weg ist, nehme ich das Ticket ab. Ich wollte alleine reisen.
Noch heute ist er gerne alleine unterwegs, fotografiert Orte und Gegenden, die später in seinen Filmen auftauchen. Wie die Toiletten in Perfect Days, der Peepshow-Club in Paris, Texas oder die Staatsbibliothek in Berlin. All dies fügt sich auf perfekte Weise zusammen. Einen Raum in der Ausstellung hat Wim Wenders sogar selbst gestaltet. Er bildet das Herzstück. Noch nie gezeigte Aufnahmen des Nick Cave-Konzerts aus der Himmel über Berlin sind hier genauso zu sehen wie eine nicht-lineare, immersive Fassung von Bis ans Ende der Welt. Ein Raum, der alle Sinne anspricht, mit dicken Kissen ausgelegt ist und einem Trip durch die Film- und Musikwelten von Wim Wenders gleicht.
Für mich ist das Reisen und Musikhören absolut identisch. Ich würde nie irgendwo hinfahren, wenn ich meine Musik nicht mitnehmen könnte. Es hilft mir auch, offen zu sein, es hilft mir auch, besser zu sehen.
Die Ausstellung zeichnet in kleinen Schritten Wim Wenders Weg vom Maler, Fotografen, Autor von Filmkritiken bis hin zu seinen ersten Filmen nach. Die Fülle der Exponate ist durchaus herausfordernd und nicht leicht zu bewältigen. Von Filmrequisiten über Fotos, Zeichnungen, Büchern ist alles vorhanden. Doch die Ausstellung ist in erster Linie ein Plädoyer für Menschlichkeit und Empathie. Wim Wenders beherrscht die Kunst des Sehens wie nur wenige. Eine Kunst, von der wir alle lernen können und die in der heutigen Zeit viel zu oft fehlt.
Je offener man ist, umso mehr sieht man.
W.I.M. Wenders in Motion, die Kunst des Sehens. So der ganze Titel der Schau rund um Wim Wenders zu seinem 80. Geburtstag. Susanne Lurwig war in der Bonner Bundeskunsthalle. William Shakespeares Romeo und Julia ist ein unverwüstlicher Klassiker. Die mehr als 400 Jahre alte Tragödie über die große Liebe in großer Familienfeindschaft wird immer wieder inszeniert oder bearbeitet. Da gibt es die Übertragung Leonard Bernsteins mit der West Side Story ins New York der 1950er Jahre oder zuletzt Bon Pax Fassung für Zürich als Italo-Disco-Oper. 300 Kilometer nördlich vom Originalschauplatz Verona zeigen die Tiroler Volksschauspiele jetzt eine weitere ungewöhnliche Version. Gregor Bloeb, künstlerischer Leiter dieses österreichischen Festivals, hat Romeo und Julia als Zirkusrevue inszeniert. Christoph Leibold über die Premiere in der Marktgemeinde Telfs.
Liebe kennt den Morgen nicht, kein Netz und kein doppelten Boden. Nur den Mond und die Sterne und das Herz und den Hoden.
Eine Liebe ohne Netz. Das ist wie im Zirkus, wo die Artisten durch die Kuppel wirbeln und der Schwerkraft zu trotzen scheinen, dabei aber stets absturzgefährdet sind. Ganz so setzen sich auch Romeo und Julia über die Todfeindschaft hinweg, die zwischen ihren Elternhäusern, den Montagues und Capulets, ebenfalls mit der Macht eines Naturgesetzes herrscht.
Zwei Häuser nebeneinander, dort zwei Welten, die aufeinander knallen.
Der Zirkus ist hier, zumindest in den stärksten Momenten von Gregor Bloebs Inszenierung, Metapher. Aber auch ganz konkret das Setting. Gespielt wird im Zirkus rund mit dem Publikum ringsum. Die Schauspielerinnen und Schauspieler betreten die Manege durch einen roten Samtvorhang, über dem sich ein mit blinkenden Glühbirnen besetzter Bogen spannt. Und über allem thront eine Live-Kapelle, die eine breite musikalische Palette bedient. Vom schnulzigen Schmachtfetzen über Türkenpop bei der Maskenball-Szene, in der sich Romeo und Julia ineinander Schock verlieben, bis zum Desperado-Wild-West-Sound, wenn sich die Montague- und Capulet-Gangs wie bei High Noon gegenüberstehen. Die Stars in der Manege sehen hier aus wie Horrorclowns. Weiß geschminkte Gesichter, blutrote Lippen, dunkel umrandete Augen. Gregor Bloeb hat ein junges Ensemble gecastet und dabei neben der schauspielerischen Qualität auch auf Athletik geachtet. Ein Coach hat mit der Truppe Akrobatik trainiert. Mit beeindruckendem Erfolg. In der Balkonszene etwa steht Desiree Jakobitsch als Julia eben nicht auf einem Balkon, sondern turnt in einem Zirkusreif, während Diyar Agit als Romeo sie am Trapez schwingend umkreist. Dabei sprechen beide Shakespeares Verse auch schon mal kopfüber an den Seilen hängend.
Beim Silbermond, ach Lady, will ich schwören!
Schwör doch nicht beim Mond, beim wechselhaften Mond, der sich ständig ändert auf dem Weg, dass deine Liebe nicht genauso ist.
Es ist ein magischer Moment der Schwerelosigkeit, in dem Zirkuszauber und Poesie der Liebesszene zur Deckung kommen. Allerdings geht Bloeps Konzept nicht durchweg so gut auf. Die Regie verpasst den Augenblick, in dem spielerische Leichtigkeit und Spektakel in blutigen Ernst kippen müssten. In der berühmtesten Szene des Stücks:
Es war die Nachtigall. Nicht die Lerche.
Erleben wir immer noch zwei verknallte, knutschende Teenager, die nicht voneinander lassen können. Dabei hat der Plot zu diesem Zeitpunkt bereits für zwei Leichen gesorgt. Julias Cousin Tybald hat Romeos Freund Mercutio erstochen und Romeo den Tybald. Doch vom dunklen Schatten, der auf die Liebe des Titelpaares fallen müsste, ist kaum etwas zu spüren. Das ist die Kehrseite des Zirkuszaubers. Gregor Bloeb hat eine Show angerichtet. Es gibt choreografierte Tanzeinlagen, Mitsing-Animation fürs Publikum, der gerne große Prinz Paris, der Julia heiraten will, stöckelt auf Stelzen, sogar ein Zirkusbär tritt auf, in Gestalt eines Darstellers im Zottelpelz. Der Ton, in dem gesprochen wird, ist oft aufgekratzt. Was fehlt indes, das ist der Abgrund. Drum kommt die Liebe von Romeo und Julia hier im Grunde sowieso ohne Netz aus. Nimmt man den Abend aber als das, was er sein will, funktioniert er blendend. Als astreine Theatersause, bei der man sich nicht unter Niveau unterhalten fühlt.
Das findet Christoph Leibold, der bei den Tiroler Volksschauspielen war. Die vielen Toten und der Hunger im Gazastreifen, sie haben zu einem offiziellen Brief aus der deutschen Kulturbranche an Bundeskanzler Friedrich Merz geführt. Eine der Forderungen: keine Waffenlieferungen an Israel mehr. Bundesaußenminister Wadephul kritisierte auf seiner Nahostreise Israel. Das Sterben und das Leid habe unfassbare Dimensionen angenommen. In Israel wiederum hat Außenminister Saar den internationalen Druck kolossal schädlich genannt. Vor der Sendung habe ich in Tel Aviv mit dem neuen Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Israel reden können, mit Ofer Waldmann. Meine erste Frage an ihn: Was ihn gerade mehr bewegt, die Politik der israelischen Regierung oder die schwindende Unterstützung weltweit?
Also erstmal die Realität vor Ort. Ein Grauen, das seit fast zwei Jahren andauert, seit dem 7. Oktober, aber auch jetzt zunehmend mit den Bildern aus Gaza, mit dem Vorgehen des israelischen Militärs, mit den Geiseln, auch mit der Gewalt im Westjordanland. Das ist das, was den Alltag hier in Israel bestimmt, worauf auch in der Welt reagiert wird. Wir sehen übrigens, also zuerst gab es eine Art Schockstarre in Israel seit dem 7. Oktober. Aus dieser Schockstarre haben sich aber viele Kräfte befreit, setzen auch eine Politik in Gazastreifen um. Wir sehen aber, gerade aus dem Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, wir sehen, dass die israelische Zivilgesellschaft sich ebenfalls aus dieser Schockstarre befreit hat und wieder auf die Straße geht, um gegen diesen Krieg zu protestieren.
Sie selbst sind ja nun Musiker, Autor und Journalist. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist parteinah, zugeordnet Bündnis 90 den Grünen. Und Sie wollen als Stiftung vor Ort einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und Zivilgesellschaft leisten in Israel und zur konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt. Wie geht das gerade aktuell?
Wir sehen in Israel viele Kräfte, die gerade für das Ende des Krieges, für eine Wahrnehmung der Menschen in Gazastreifen, für eine Befreiung der Geiseln kämpfen. Und wenn man über die Kritik redet, die gerade aus Deutschland, Sie haben den Auftritt von Jörn Wadephul gestern erwähnt, die Kritik aus Deutschland, aus der EU, aus der Welt erwähnt, dann muss man einerseits sagen, es ist wichtig, dass die EU mit einer klaren Stimme gegen das Vorgehen, gegen die Realität in Gaza spricht. Aber genauso wichtig ist, dass man die israelische Zivilgesellschaft, die Kulturszene, also gerade die Kräfte, die gegen den Krieg, die für ein Miteinander von Juden, Jüdinnen und PalästinenserInnen in Israel kämpfen, dass man diese Kräfte gerade jetzt mehr denn je unterstützt.
Vielleicht zum Beitrag der Kultur: der Schriftsteller Heinrich Böll, nachdem er ihre Stiftung nun heißt, und die Macht, das war ja nun ein auf Reibung angelegtes Verhältnis. Wie würde er denn heute auf den Konflikt blicken, in den Israel hineingegangen ist?
Das ist eine gute Frage, und auf jeden Fall die Tatsache, dass wichtige intellektuelle Stimmen sich einmischen in die Tagespolitik, so wie Heinrich Böll es immer getan hat, ist, ich würde sagen, ein unabdingbarer Teil der Verpflichtung solcher Stimmen. Ich zitiere immer wieder gerne Karl Jaspers, der Ende der 40er gesagt hat, ein Volk haftet für seine Staatlichkeit. Ich leite einerseits die Heinrich-Böll-Stiftung hier in Israel, andererseits bin ich auch israelischer Staatsbürger. Und Intellektuelle in Deutschland, in Israel, weltweit tragen diese Haftung mit, tragen die Haftung für das, was ihr jeweiliger Staat tut. Das heißt, sich auszusprechen, sich einzumischen, nicht zu schweigen, weder nach dem 7. Oktober noch heute. Das gehört meines Erachtens zu den Verpflichtungen von intellektuellen Stimmen. Das gehört übrigens zu den Verpflichtungen aller Bürgerinnen und Bürger eines Staates.
Teile der Kulturszene in Deutschland, ja auch weltweit, die haben lange gezögert, Israel nach dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 ja zu unterstützen. Einige gab es aber. Und wenn von denen jetzt wegen des Leids in Gaza immer mehr die Politik der israelischen Regierung kritisieren, gerade also eben Stimmen aus der Kultur, können Sie das nachvollziehen?
Also nach dem 7. Oktober habe ich mit vielen Freundinnen und Freunden aus der Kulturszene in Deutschland geredet. Gerade diejenigen, die geschwiegen haben und gesagt haben, hört, in 3 Monaten, in 6 Monaten wird Israel massiv in Gaza vorgehen. Das wissen wir alle. Und wenn dies geschieht, dann werden eben diese Stimmen von mir, nochmals Israeli, erwarten, dass ich meine Stimme erhebe, was auch selbstredend ist, was ich auch getan habe. Aber wenn man seine Stimme nur nach nationalen Kriterien erhebt, wer seine Empathie nur nach nationalen Kriterien empfindet, wer am 7. Oktober mit Israel solidarisch war, aber heutzutage angesichts der Bilder aus Gaza schweigt, und solche Kräfte gibt es auch, oder umgekehrt, wer am 7. Oktober geschwiegen hat und nun jetzt laut redet, solche Stimmen leisten keinen Beitrag für das Ende des Grauens in Gaza, in Westjordanland, in Israel. Menschliche Solidarität kann nicht entlang ethnischer Kriterien verteilt werden.
Ofer Waldmann, der neue Leiter des Israel-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv, war das. Der Architekt Uwe Kiesler ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen heute mit Antje Allroggen.
Uwe Kiesler war oft seiner Zeit voraus. Diese Worte findet die FAZ heute für den verstorbenen Architekten. Vom Niederrhein kommend, studierte er an der TU München und blieb danach in München, wo er ein eigenes Architekturbüro betrieb. 1981 wurde Kiesler außerdem als Professor für Entwurf und Baukonstruktion an die Fachhochschule München berufen. Danach kam ein Lehrauftrag an der TU hinzu. Kieslers Projekte können als Avantgarde der ökologischen Moderne bezeichnet werden. Glas spielte bei ihm immer eine besondere und auch tragende Rolle, ebenso wie das Dach. Eine Münchner Backstube konnte in der Innenstadt durch geschickte Raumnutzung verbleiben. Schon 1963 entwarf Kiesler eine flexible, offene Stadt in der Stadt, die über den kilometerlangen Gleisanlagen hinter dem Münchner Hauptbahnhof schweben sollte. Ähnlich verfuhr er bei der Gestaltung des Gelsenkirchener Wissenschaftsparks. Das Runde und das Filigrane zeichnete viele seiner Bauten aus. Mit Bullaugen und Gangways versah er den Neubau von Gruner und Jahr am Hamburger Hafen, dabei immer auch beeinflusst von japanischer Baukunst. Der israelische Schriftsteller David Grossmann hat die Kriegsführung im Gazastreifen als Genozid bezeichnet. Er habe es viele Jahre vermieden, das Wort zu verwenden, aber nun gebrauche er es mit, Zitat, unermesslichem Schmerz und einem gebrochenen Herzen. Das sagte Grossmann der italienischen Zeitung La Repubblica. Nach den Bildern, die er gesehen habe und nach denen er mit Menschen gesprochen habe, die im Gazastreifen waren, könne er nicht anders, als nun von Genozid zu sprechen. Grossmann ist als Kritiker der israelischen Regierung bekannt. In Deutschland wurde er im Jahr 2010 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Auf der namibischen ehemaligen Insel Shark Island nahe der Hafenstadt Lüderitz gibt es einen Leuchtturm und Campingplätze. Zugleich ist der Ort ein Gedenkgelände, denn von 1904 bis 1908 wurden in ganz Namibia etwa 80% des Herero-Volkes und die Hälfte der Nama von deutschen Streitkräften getötet. Auf Shark Island befand sich zu dieser Zeit ein Konzentrationslager der deutschen Kolonialmacht. Tausende Hereros und Namas wurden hier interniert, gefoltert und ermordet. Nach anhaltendem Druck soll der Tourismus auf der Halbinsel nun eingestellt werden. Das gab das staatliche Safari-Unternehmen Namibia Wildlife Resorts nun bekannt. Künftig soll die Nutzung des Ortes in der Verantwortung des namibischen Rats für nationales Erbe liegen. 3 Jahre lang dauerte die Digitalisierung. Nun hat die Musikhochschule Lübeck ihre einzigartige Sammlung zum Komponisten Johannes Brahms online gestellt. Die Plattform richtet sich nicht nur an Forscher, sondern an Musikfans weltweit. Unter brahmsportal.de können alle Interessierten in das Leben und Werk des Hamburger Komponisten eintauchen.
Das war Kultur heute. Gleich ein Thema in den Informationen am Abend mit Fanny Buschert. Die Nahostreise von Bundesaußenminister Wadephul. Danke fürs Zuhören. Hier sagt Henning Hubert.